NDR Info. Echo des Tages.
Der Papst in Deutschland, Benedikt XVI., beginnt seinen Besuch in Berlin. Wir berichten ausführlich, dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem umstrittenes Todesurteil in den USA vollstreckt, Proteste gegen die Sparpläne in Griechenland und Schock auf Schalke. Trainer Rangnick tritt zurück. Im Studio ist Andreas Teska. Guten Tag. Zum dritten Mal seit seiner Wahl zum Papst besucht Benedikt XVI. Sein Heimatland. Zum ersten Mal absolviert er dabei einen offiziellen Staatsbesuch. Erster und zugleich besonders umstrittener Höhepunkt der Reise am Nachmittag, die Rede vor dem Deutschen Bundestag. Zahlreiche Abgeordnete von Linkspartei, Grünen und SPD sind dazu nicht erschienen. Sie halten den Auftritt des Oberhaupts der katholischen Kirche für unvereinbar mit der Neutralität des Staates in religiösen Angelegenheiten. Die große Mehrheit der Abgeordneten aber saß im Plenum. Was der Papst ihnen zu sagen hatte, fasst Sabine Henkel zusammen.
Es ist mir Ehre und Freude, vor diesem Hohen Haus zu sprechen.
Das Hohe Haus teilte diese Ehre und Freude nicht gleichermaßen. Viele Abgeordnete der Linken waren erst gar nicht erschienen. Der Papst im Bundestag, das finden sie nicht angemessen. Er spricht als Staatsoberhaupt, rechtfertigten die Befürworter. Aber genau das tat er nicht.
Die Einladung zu dieser Rede gilt mir als Papst, als Bischof von Rom, der die oberste Verantwortung für die katholische Christenheit trägt.
Es sprach also doch der Papst, über Recht und Politik und Glaube. Hochphilosophisch, hochanspruchsvoll und hochakademisch. Eine intellektuelle Herausforderung für die Volksvertreter.
Bei den Entscheidungen eines demokratischen Politikers ist die Frage, was nun dem Gesetz der Wahrheit entspreche, was wahrhaft Recht sei und Gesetz werden könne, nicht ebenso evident.
Wie erkennt man, was Recht ist? Fragte der Papst und gab auch die Antwort. Recht, meint er, beruht nicht nur auf dem, was der Mensch erfährt und erlebt, auch der Glaube, das Unfassbare, muss einbezogen werden. Keinesfalls soll der persönliche Erfolg darüber entscheiden, was Recht ist. Papst Benedikt griff immer wieder auf die Geschichte zurück, zitierte, belegte und bewies dabei durchaus Sinn für Humor.
Der große Theoretiker des Rechtspositivismus, Kelsen, hat im Alter von 84 Jahren den Dualismus von Sein und Sollen aufgegeben. Es tröstet mich, dass man mit 84 Jahren offenbar doch noch etwas Vernünftiges denken kann.
Der 84-Jährige sprach dann über die ökologische Bewegung in den 70er Jahren. Er pries sie und erklärte, dass damals die Sprache der Natur erkannt wurde. Und er stellte klar,
dass ich hier nicht Propaganda für eine bestimmte politische Partei mache. Nichts liegt mir ferner als das.
Die Grünen nahmen es schmunzelnd auf, die anderen ebenfalls, denn mittlerweile fühlt sich ja jede Partei irgendwie als Ökobewegung.
Die Bedeutung der Ökologie ist inzwischen unbestritten.
Auch im Bundestag. Soweit herrscht fraktionsübergreifender Konsens, was man zur Debatte zur Euro-Krise nicht gerade sagen kann. Der Papst sprach auch dazu, indirekt. Europa wird nicht nur vom Geld zusammengehalten, sondern von gemeinschaftlichen Werten. Soweit. Dann kommentierten die Abgeordneten außerhalb des Plenums, zum Beispiel Andrea Nahles, SPD, und Gregor Gysi, Linke.
Ich fand das eine sehr kluge, auch streckenweise humorvolle, auch teilweise sogar selbstironische Rede. Die war vom Anspruch ganz schön. Also der hatte mal eben Naturrecht, Positivismusrecht, also zusammengebracht. Und insoweit bin ich sehr angetan von der Rede.
Ich finde, er hätte als Oberhaupt der katholischen Kirche etwas sagen müssen zu Krieg und Frieden und etwas zur zunehmenden Armut auf unserer Erde und auch zum zunehmenden Reichtum. Das hatte ich mir eigentlich ein bisschen gewünscht, gebe ich zu.
Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Der Papst am späten Nachmittag im Bundestag. Proteste sind normal in einer Demokratie. So gelassen äußerte sich Benedikt XVI. Am Vormittag auf dem Flug nach Deutschland. Proteste gab es in der Tat in Berlin. Ein buntes Bündnis von rund 60 Organisationen hatte dazu aufgerufen, gegen die Haltung der katholischen Kirche, etwa in Fragen der Sexualmoral, zu demonstrieren. Zugleich aber gibt es auch sehr viel Zuspruch. Zur Stunde etwa versammeln sich 70.000 Gläubige im Olympiastadion zu einem Gottesdienst. Die Hauptstadt ganz im Zeichen des Papstbesuchs. Ein Stimmungsbild von Ulrike Bieritz.
Berlin ist im Ausnahmezustand. Straßen sind gesperrt, Gullideckel verschweißt, das Polizeiaufgebot ist hoch. Papst Benedikt XVI. Ist auf Staatsbesuch. Überpünktlich landete er am Vormittag, begeistert erwartet.
Also ich finde das großartig. Es ist ja ein historisches Ereignis, dass der Papst hierher kommt. Und ich freue mich, dass ich in Berlin sein kann, um das mitzuerleben.
Ich habe nichts dagegen, weil ich Katholikin bin. Aber der Aufwand ist schon ein bisschen groß.
Das ist eine große Ehre, natürlich. Das ist doch was Außergewöhnliches.
Und kritisch gesehen.
Er ist ein Mann,
Er kann guten Tag sagen, kann noch wieder gehen. Fertig, Feierabend.
Es wird ein Aufhebens um ein Amt gemacht, wo ein Mensch dahinter steckt. Und ich denke mal, man sollte Menschen wie Sie und ich nicht hochheben.
Ich finde es schlimm. Ich habe mit dem Herrn nichts am Hut.
Viele haben ganz konkrete Vorwürfe und Demonstrationen organisiert. Zum Beispiel Peter Brinkmann-Henseler, der für die Opfer sexuellen Missbrauchs spricht.
Wir wollen mit der Kirche diese Aufarbeitung machen, aber wir haben immer das Gefühl, dass die Kirche diese Sachen am liebsten für sich selber machen wollen, ohne dass jemand reinschaut. Und das möchten wir vermeiden, weil man sollte es dieses Mal öffentlich aufarbeiten, verarbeiten, dann haben sie auch sehr viel gewonnen mit ihren Gläubigen. Und auch unsere Kinder, die misshandelt worden sind, die dürften sehr wahrscheinlich dann auch wieder den Glauben zu sich selber gefunden haben.
Mehrere tausend Papstkritiker haben sich am Nachmittag parallel zur Rede des Papstes im Bundestag am Potsdamer Platz versammelt. Sie wollen vor allem gegen die Sexualmoral der katholischen Kirche protestieren. Robert Castell, einer der Organisatoren.
Wir wenden uns primär gegen die weltliche Einmischung des Papstes. Also wir haben kein Problem mit dem Papstbesuch an sich. Wir wollen auch nicht, dass Menschen in ihren religiösen Gefühlen verletzt werden. Er soll auch seine Messe im Olympiastadion abhalten. Aber die Rede im Bundestag ist natürlich schon eine Provokation, ist eine Einmischung in irdische Angelegenheiten. Er spricht vor der gesetzgebenden Gewalt und mit einer Sexualmoral, mit einer Geschlechtermoral, die antiquiert ist, die einfach nicht der Realität entspricht.
Die Messe im Olympiastadion am Abend wird der geistliche Höhepunkt des ersten Besuchstags sein. Dieser hatte am Vormittag im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, begonnen, empfangen mit militärischen Ehren und ersten kurzen Reden. Bundespräsident Christian Wulff fand mahnende Worte für die Kirche. Sie müsse sich fragen lassen:
Wie barmherzig geht sie mit Brüchen in den Lebensgeschichten von Menschen um? Wie mit den Brüchen in ihrer eigenen Geschichte und mit dem Fehlverhalten von Amtsträgern? Welchen Platz haben Laien neben Priestern, Frauen neben Männern? Was tut die Kirche, um ihre eigene Spaltung in katholisch, evangelisch und orthodox zu überwinden?
Benedikt XVI. Betonte, auch wenn er Staatsgast sei, wolle er nicht nur wirtschaftliche und politische Ziele verfolgen, sondern Menschen begegnen und über Gott sprechen. Er verwies auf die Bedeutung der Religion für das Zusammenleben der Menschen.
Der Religion gegenüber erleben wir eine zunehmende Gleichgültigkeit in der Gesellschaft, die bei den Entscheidungen die Wahrheitsfrage eher als ein Hindernis ansieht und stattdessen Nützlichkeitserwägungen den Vorrang gibt. Es bedarf aber für unser Zusammenleben einer verbindlichen Basis, sonst lebt jeder nur noch seinen Individualismus. Die Religion ist eine dieser Grundlagen für ein gelingendes Miteinander.
Freundlich wurde der Papst aufgenommen. Und auch ein Vier-Augen-Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel hat in guter Atmosphäre stattgefunden. Für die Proteste hatte der Papst schon im Vorfeld Verständnis gezeigt. Wenn sie friedlich verlaufen, habe er nichts dagegen.
Ulrike Bieritz über die Stimmung in Berlin am ersten Tag des Besuchs von Benedikt dem 16. Jubel, Zweifel, Proteste und einige Bundestagsabgeordnete, die sich weigern, dem Gast auch nur zuzuhören. Hören Sie dazu einen Kommentar von Bettina Nutz.
Bei seiner Thronbesteigung bittet der junge König Salomon Gott: Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden verstehe. Der Papst im Bundestag setzte das Zitat aus dem ersten Buch der Könige an den Anfang und das Ende seiner Rede, natürlich mit Bedacht. Und natürlich haben alle, die ins Parlament gekommen waren, um Benedikt dem 16. zuzuhören, das sehr wohl vernommen, die Knechte im Dienste der Demokratie. Wohl auch die, die zwar gekommen, aber deutliche Vorbehalte gezeigt hatten. Viel Applaus wurde dem Pontifex am Ende zuteil und sehr deutlich, dass die weltanschauliche Neutralität des Verfassungsorgans Bundestag keineswegs beschädigt wurde. Im Gegenteil, der Papst war genau richtig in diesem Hohen Haus zu dieser Zeit. Seine Präsenz schenkte einen Moment des Innehaltens im politischen Betrieb, einen moralphilosophischen Haircut, wenn man so will, einen Schnitt in der parlamentarischen Routine, wo auf der Rednertribüne so gerne vordergründiges Politspektakel aufgeführt wird. Benedikt hat diese Bühne genutzt, um das zu tun, was man von einem religiösen Oberhaupt erwartet. Er hat mit König Salomon die Regierenden gemahnt, nicht ihren persönlichen Erfolg zum letzten Maßstab ihrer Arbeit zu machen, auch daran, dass die grundlegende Aufgabe des Politikers ist, dem Recht zu dienen und der Herrschaft des Unrechts zu wehren, dass die Bedeutung der Ökologie unbestritten sein muss, dass Europa mehr verbindet als nur Euro und Märkte, dass die gemeinsame Kultur und gemeinsame Werte diesen Kontinent ausmachen. Wo, wenn nicht in diesem Parlament, in dem Recht und Menschenrechte unter den Nationalsozialisten so schamlos gebeugt wurden, sollte daran erinnert werden? Und wer, wenn nicht dieser deutsche Papst, sollte diese Mahnung aussprechen? Doch eben jener Papst hat heute auch eine historische Chance vertan. Er trat auf als brillanter Theologe, wie so oft schon, mit einem Funken Humor gar. Seine Thesen, die weit über das eben Genannte hinausgingen, hätten in ihrer Ausformulierung jedes moralphilosophische Kolloquium bereichert. Gefragt war aber das Oberhaupt einer weltumspannenden Religion, der Botschafter der Menschlichkeit und Nächstenliebe, der gleichzeitig ein Konservativer ist, einer, der viele in der eigenen Kirche ratlos oder verzweifelt lässt, der immer noch zu wenig Worte übrig hat, gerade für die Opfer sexuellen Missbrauchs in katholischen Einrichtungen hier in Deutschland, der auch heute keine Brücke baute zur Ökumene. Dieser erste Papst in einem gewählten deutschen Parlament der Volksvertretung hätte heute weit mehr überzeugen oder wenigstens erklären müssen. Nicht nur nach innen, auch nach außen, Anhängern wie Gegnern, nicht simpel, aber doch verständlich, vor allem mit menschlicher Anteilnahme. Vielleicht bietet der Besuch in Deutschland noch Gelegenheit, das nachzuholen. Im Bundestag ist die Chance vertan und die hätte zweifellos Wirkung weit über diesen 22. September 2011 gehabt. Gott, möchte man am Ende der Rede Benedikts ausrufen, verleih deinem Knecht ein hörendes Herz.
Ein Kommentar von Bettina Nutz im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Auch der Papst hatte sich für ihn eingesetzt, aber selbst seine Stimme blieb ungehört, so wie die zahlreicher anderer Würdenträger und Prominenter. In den frühen Morgenstunden unserer Zeit ist der Amerikaner Troy Davis hingerichtet worden, 22 Jahre nach der Ermordung eines Polizisten. 22 Jahre, in denen der dunkelhäutige Mann die Tat immer wieder bestritten hatte. 22 Jahre, in denen die Zweifel an seiner Schuld immer größer geworden waren. Nur nicht bei den Justizbehörden im amerikanischen Bundesstaat Georgia. Die Hinrichtung hat in den USA erneut eine Debatte ausgelöst über die Todesstrafe. Ralf Siener über einen möglichen Justizirrtum und die Folgen.
Lynchjustiz lautet das Urteil des Anwaltes von Troy Davis.
This night, the state of Georgia legally lynched a brave, a good, and indeed an innocent man.
Heute Nacht hat der Staat Georgia ganz legal einen tapferen, einen guten und in der Tat unschuldigen Mann gelyncht, sagt Thomas Ruffin, der Verteidiger des Hingerichteten, gegenüber allen Fernsehstationen der USA. Es war eine Nacht der vielen Emotionen, so die Bilanz des US-Nachrichtensenders CNN.
It was a night of many emotions.
Du sollst nicht töten, steht in blutroten Lettern auf einer weißen Stretch-Limousine in Atlanta. Das Bild dieser plakativen Autoaufschrift eines Troy-Davis-Unterstützers ist in vielen amerikanischen Medien zu sehen. Ebenso wie die Plakate und T-Shirts mit der Aufschrift »Ich bin Troy Davis«. Er hatte ganze Legionen von Unterstützern, aber Troy Davis fand kein einziges US-Gericht, das seine Verurteilung aufhob, schreibt die Washington Post und veröffentlicht auf ihrer Internetseite tausende von Leserkommentaren. Warum gibt es keine internationale Gemeinschaft, die im US-Bundesstaat Georgia genauso eingreift wie in Libyen, fragt ein Leser provozierend. In einem Spezialgefängnis von Georgia wurde Troy Davis gestern Nacht um 23.08 Uhr Ortszeit hingerichtet, über 4 Stunden später als ursprünglich geplant, weil der oberste Gerichtshof der USA es nach weltweiten Protesten doch noch einmal für nötig befand, in letzter Minute über die Eingabe des Troy Davis-Verteidigers zu beraten, die Hinrichtung auszusetzen. Die Tatsache, dass Troy Davis buchstäblich in letzter Sekunde vor allen Zeugen in der Todeszelle noch einmal sagte, dass er niemals eine Waffe besessen und niemals jemanden getötet habe, bewegt viele Amerikaner. Ein Reporter der lokalen Radiostation WSB beschreibt die Situation in der Todeszelle.
Warden read the order, asked if Troy Davis had anything to say.
Ein Gefängnismitarbeiter fragte Davis, ob er noch irgendetwas zu sagen habe, und Troy Davis erwiderte,
he was not the one who did it.
Dass er, Troy Davis, nicht der Täter war. Unmittelbar nachdem eine Justizsprecherin von Georgia bekannt gab, dass Troy Davis mit einer Giftspritze hingerichtet worden sei, weinten viele seiner Unterstützer vor dem Gefängnis und umarmten sich. Empörung herrschte über die Polizei, die mit Hubschraubern tief über der Menge kreiste und die Trauernden mit Suchscheinwerfern blendete. Warum können Sie uns nicht einmal in diesem Moment der Verzweiflung und Scham in Ruhe lassen, sagte eine Troy-Davis-Unterstützerin. Genugtuung herrschte hingegen bei den Familienangehörigen des vor 22 Jahren ermordeten Polizisten McPhail. Sie habe während des stundenlangen Wartens auf die Hinrichtung in Gedanken mit ihrem ermordeten Sohn gesprochen, so dessen Mutter im Fernsehsender CNN. Und dann habe sie ihren Sohn sagen hören, Mama, sorge dich nicht, alles wird gut. Doch selbst viele entschiedene Anhänger der Todesstrafe, unter ihnen ein ehemaliger FBI-Chef und mehrere konservative US-Kongressabgeordnete, halten die Hinrichtung von Troy Davis für einen eklatanten Justizfehler. Der Fall Troy Davis wird auch noch einen Mann beschäftigen, der gerne Präsident der USA würde, den Republikaner Rick Perry aus Texas. Perry ist einer der entschiedensten Verfechter der Todesstrafe und auch im Zweifel für die Hinrichtung. Der Frage nach dem Schicksal von Troy Davis wird er im kommenden US-Wahljahr nicht ausweichen können.
Ralf Siener aus Washington. In der griechischen Hauptstadt Athen ist der Verkehr heute zusammengebrochen. Der Grund? Die Fahrer von Bussen, Bahnen und Taxis traten gleichzeitig in den Streik. Auch Lehrer, Verwaltungsbeamte und Fluglotsen legten die Arbeit nieder. Auslöser der Proteste sind die neuesten Sparmaßnahmen der Regierung. Die streicht 30.000 Stellen im öffentlichen Dienst und kürzt nochmals bei den Renten. Notmaßnahmen unter dem Druck von EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds. Nur wenn Griechenland spart, gibt es weitere Unterstützungszahlungen. Sonst wird der Geldhahn abgedreht und das Land wäre in wenigen Wochen pleite, Reinhard Baumgarten berichtet.
Nichts geht mehr in Athen. Alle öffentlichen Räder stehen still. Bus- und Bahnfahrer streiken in der Hauptstadt. Die Taxifahrer streiken landesweit. Die Fluglotsen schließen sich für mehrere Stunden an. Lehrer und andere Staatsbedienstete befinden sich ebenfalls im Ausstand. Hellas, ein Land im Streik, ein Land unter Schock. Gestern hat die Regierung eine neue Sparrunde angekündigt. Der populäre Nachrichtenkanal Sky spricht von Maßnahmen ohne Maß. Betroffen sind Rentner, Angestellte, Beamte. 30.000 Staatsbedienstete müssen de facto gehen. Das Ende der Fahnenstange sei erreicht, sagt Kostas Tsikrikas, Vorsitzender der Vereinigung der Zivilbediensteten.
Die Arbeitnehmer verkraften nicht noch mehr von diesen harten Wirtschaftsmaßnahmen. Sie leiden seit 22 Monaten. Wir haben schon Einkommensverluste von 15%. Das trägt doch nicht zur Lösung der Krise bei. Das macht's nur noch schlimmer. Außerdem wird das die Rezession vertiefen und die Arbeitslosigkeit vergrößern.
Für viele Griechen ist die Schmerzgrenze überschritten. Wer noch einen Job hat, wird durch direkte und indirekte Steuern immer mehr zur Kasse gebeten. Der Steuerfreibetrag soll zum zweiten Mal binnen Jahresfrist gesenkt werden, von jetzt 8 auf dann noch 5.000 Euro pro Jahr. Kyriaki Katsiki ist 31 und Mutter eines Kleinkindes. Sie nimmt Finanzminister Venizelos aufs Korn. Das alles ist inakzeptabel. Herr Venizelos verkündet ständig neue Maßnahmen. Das geht nicht. Ich habe ein einjähriges Kind. In welcher Welt soll das mal leben? Die müssen rauskommen, die Menschen. Sie müssen protestieren. 6 Milliarden Euro sollen die neuen Sparmaßnahmen bringen. Bei einer Gesamtverschuldung von gegenwärtig rund 380 Milliarden Euro ist das nicht der große Wurf. Aber die neuen Einsparungen müssen sein, um die Auflagen der sogenannten Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Währungsfonds zu erfüllen. Ist die Troika nicht vom Spar- und Reformwillen der Griechen überzeugt, gibt's kein neues Geld. Konkret geht's jetzt um 8 Milliarden Euro, die Griechenland braucht, um nicht binnen Monatsfrist zahlungsunfähig zu werden. Zu den Sparmaßnahmen gehört auch die Kürzung der Renten. Rentner unter 55 sollen 40% weniger Geld bekommen, wenn ihre Rente bei über 1.000 Euro liegt. Yannis Maragos ist 65. Ihn trifft diese Maßnahme nicht, aber er warnt eindringlich.
Wenn die weiter kürzen, wird das Panik unter den Leuten auslösen. Wer kann sagen, wie und wo das alles enden wird?
Aus der Traum, zumindest vorläufig. Bulgarien und Rumänien sind gescheitert mit ihrem Versuch, dem Schengen-Raum beizutreten. Beide Länder wollten von der Reisefreiheit ohne Grenzkontrollen profitieren. Doch die Innenminister mehrerer EU-Staaten haben das in Brüssel verhindert. Warum und wie es jetzt weitergeht, erläutert Katrin Brandt.
Nun müssen die Chefs ran. Weil sich die Innenminister der EU heute nicht einigen konnten, sollen sich die Staats- und Regierungsoberhäupter persönlich mit der Frage befassen, ob Rumänien und Bulgarien reif für das Europa der offenen Grenzen sind. Gesucht wird eine ausgewogene Entscheidung, sagte heute Ole Schröder, Staatssekretär im Innenministerium.
Es geht darum, den Sicherheitsinteressen der Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, aber zum anderen natürlich auch das berechtigte Interesse Rumäniens und Bulgariens, jetzt endlich Vollmitglied von Schengen zu werden.
Besonders die Niederlande haben Bedenken. Sie glauben, dass die beiden Kandidaten nicht in der Lage sind, die europäischen Außengrenzen ausreichend gegen unerwünschte Einwanderer zu sichern. Korruption könnte das Instrument sein, mit dem sich organisierte Kriminalität Zugang in die EU verschaffen würde, so die Befürchtung. Geert Leers, der für Einwanderungsfragen zuständige Minister, kann nicht erkennen, dass das örtliche Justizwesen schon effizient genug arbeitet. Wir müssen darauf vertrauen können, und das ist der Kern der Diskussion, dass Reformen dauerhaft und unumkehrbar sind. Und das ist jetzt noch nicht der Fall. Auf dem Tisch lag ein Kompromiss in zwei Stufen. Noch in diesem Jahr sollten die Grenzkontrollen an den Flug- und Seehäfen wegfallen. Nächsten Sommer sollte über die Öffnung der Landgrenzen beraten werden. Ergebnisoffen, so hatten Deutschland und Frankreich gefordert, um den Streit zu entschärfen. Die Niederlande und Finnland legten dennoch ihr Veto ein. Polens Innenminister Jerzy Miller, der die Verhandlungen geleitet hatte, war tief enttäuscht. Die europäische Idee sei verraten und ein Versprechen an die beiden jüngsten EU-Mitglieder gebrochen worden, dass sie nämlich dem Schengen-Raum beitreten dürften. Tatsächlich war Rumänien und Bulgarien bescheinigt worden, dass sie die technischen Voraussetzungen zum Beitritt erfüllten. Die Minister hatten daraufhin weitere politische Forderungen nachgelegt, dass beide nämlich den Nachweis bringen müssten, Korruption und Kriminalität effektiv bekämpfen zu können. Dass sich der Gipfel Mitte Oktober mit dem Streit befassen soll, davon hält der niederländische Minister Leers nichts. Was mich betrifft, ist das nicht so sinnvoll, weil ich zwischen hier und in 3 Wochen, wenn der Gipfel stattfindet, keine neuen Informationen erwarte, die unseren Standpunkt verändern könnten. Im Februar wird der nächste Fortschrittsbericht für die beiden Bewerber erwartet. Dann könne weiter diskutiert werden, findet Leers. Zum ersten Mal berieten die Minister heute auch darüber, ob es möglich sein sollte, zeitweilig wieder Grenzkontrollen innerhalb der EU einzuführen. Zum Beispiel, wenn ein Land nicht mehr in der Lage wäre, die Außengrenzen zu sichern. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, die Entscheidung darüber bei sich anzusiedeln. Das lehnt Deutschland ab, so Staatssekretär Schröder.
Wir sehen nicht, dass die Kommission hier eine Rolle zu spielen hat, weil die Kommission auch überhaupt keine polizeiliche Expertise hat. Die Kommission ist schlichtweg nicht in der Lage zu beurteilen, ob beispielsweise im bayerisch-tschechischen Grenzraum eine konkrete Gefahrenlage vorliegt oder nicht.
Diese Einschätzung wurde von der Mehrheit der EU-Regierungen geteilt. Im Europaparlament allerdings wurde der Vorstoß der EU-Kommission bisher positiv aufgenommen.
ARD und ZDF fordern 1,47 Milliarden Euro. So steht es zumindest heute in mehreren Zeitungen. Und die folgern auch gleich, dass damit höhere Belastungen auf alle Haushalte zukommen. Aber stimmt das überhaupt? Werden Hörfunk und Fernsehen wirklich teurer? Informationen von Willi Schlichting.
Leser von Bild bis Zeit können heute über eine mögliche Rundfunkgebühr von 18,86 Euro erschrecken. Doch das ist eher unmöglich. Die Schlagzeile könnte treffender lauten: ARD und ZDF melden erhöhten Finanzbedarf an, doch bis einschließlich 2014 bleibt wohl alles, wie es ist. Davon geht Monika Piel aus, Vorsitzende der ARD und Intendantin des WDR. Sie bestätigt und rechtfertigt die gewünschten 900 Millionen für die ARD, kennt aber das Verfahren bei der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs und hat von dort auch schon Signale empfangen.
Es ist aber ein Finanzbedarf, diese 900 Millionen, der weit unter der Inflationsrate liegt. Das sind 1,1% in 4 Jahren. Und obwohl die KEF die alleinigen sind, die zur Gebührenanpassung wirklich Verbindliches sagen können, wissen wir aus Gesprächen, dass wir beide davon ausgehen, dass die Gebühren jetzt erstmal 6 Jahre stabil bleiben. Das heißt, dass es 2013, 2014 keine Gebührenerhöhung geben wird.
Das liegt an zweierlei. Erstens ist die KEF immer so frei gewesen, den Bedarf der Anstalten mit weiteren Sparempfehlungen zu korrigieren. Und zweitens steht die geplante Umstellung auf ein neues Gebührenmodell an. Ab 2013 soll nicht mehr der Besitz eines Empfangsgerätes zählen, sondern allein die Zugehörigkeit zu einer Wohnung, für die dann nur einmal gezahlt werden muss. Da sei es so Piel verständlich, dass an der Höhe der jetzigen Gebühr erstmal nicht gerüttelt werde, denn eine solide Berechnungsgrundlage fehle bis zur Einführung des neuen Rundfunkbeitrags.
Und wir wissen alle nicht durch diese Umstellung des Gebührenmodells, ob tatsächlich wir Mehreinnahmen haben werden. Dann könnte es sogar sein, dass die Gebühren gesenkt werden. Es kann sein, dass die Gebühren 8 Jahre lang stabil bleiben. Und falls dieses Modell dazu führen sollte, dass die Einnahmen sehr stark sinken, dann müsste es eine Gebührenanpassung geben.
Anfang kommenden Jahres wird die KEF ihre Einschätzung der Zahlen präsentieren. Und dann sind die Landesparlamente dran. Heute war also erst der Anfang der Diskussion.
Informationen von Willi Schlichting. Dass Fußballvereine erfolglose Trainer rauswerfen, ist völlig normal. Nicht normal, sondern außergewöhnlich ist, wenn erfolgreiche Trainer plötzlich von sich aus gehen. Genau das ist heute auf Schalke passiert. Ralf Rangnick gibt auf, wegen gesundheitlicher Probleme. Anne van Eickels über einen Mann, der sich ausgebrannt fühlt und daraus Konsequenzen zieht.
Horst Held sah blass aus. Versunken blickte der Schalker Manager auf sein Mikrofon im Presseraum, während Mannschaftsarzt Thorsten Rarek ausführlich und sachlich erklärte, weshalb Ralf Rangnick nicht mehr als Trainer weiterarbeiten konnte. Es ging ihm in den vergangenen 2 Wochen immer schlechter.
Wenn jemand hinkommt und sagt, ich habe Schlafmangel, ich komme nicht richtig zur Ruhe, die Gedanken kreisen in meinem Kopf, ich habe keinen Appetit mehr, dann fängt es tatsächlich an, dass er auch körperlich schwächer wird. Und dann sagt er, ich kann die Mannschaft in diesem Zustand nicht mehr 100% motivieren und ich will immer 100% geben.
Rangnick hatte sich Rarek anvertraut. Die Diagnose des Mediziners, vegetatives Erschöpfungssyndrom. Aber Rarek hatte auch eine gute Nachricht.
Wenn Ralf Rangnick seine Speicher wieder voll hat, dann wird er wieder dieselbe Kraft haben, die er vor 1, 2, 3 Jahren hatte. Wir haben ein Programm aufgestellt, wie es möglich wird, diese Speicher wieder aufzufüllen und arbeiten mit den besten Experten diesbezüglich zusammen.
Gestern hatten Thorsten Rarek und Ralf Rangnick die Schalker Vereinsführung informiert, wie schlecht es dem Trainer geht. Sportvorstand Horst Held reagierte schockiert.
Es zieht uns natürlich den Boden unter den Füßen weg, weil das natürlich erstens nicht vorausschauend erkennbar gewesen ist und vor allen Dingen in der Kürze der Zeit jetzt auch natürlich nicht sofort wieder in Lösung gedacht werden kann.
Am Morgen verabschiedete sich Ralf Rangnick von seiner Mannschaft. Co-Trainer Seppo Eichkorn kämpfte auch noch Stunden nach der Verabschiedung mit seinen starken Emotionen.
Es war schon emotional, ja. Also kann man jetzt nicht sagen, dass das ganz normaler Betrieb war, sondern es war schon etwas, was ich so noch nie erlebt hatte. Ja.
Auch Eichkorn, einer der engsten Mitarbeiter Rangnicks, hatte nicht erkannt, wie schlecht es seinem Kollegen ging. Jetzt muss er die Mannschaft auf das Heimspiel am Samstag gegen Freiburg vorbereiten. Für das Team keine einfache Situation. Bis auf Christoph Metzelder wollte sich kein Spieler zum Rücktritt äußern. Metzelder hat in den vergangenen Wochen keine Veränderung an seinem Trainer festgestellt.
Nein, eigentlich im Umgang mit der Mannschaft nicht. Aber es ist ja auch nur ein kleiner Teil, den wir wahrnehmen. Also was dann in einer Trainerkabine passiert oder im Hotelzimmer oder zu Hause. Das sind Dinge, die eine Mannschaft auch so nicht mitkriegt. Vor der Mannschaft war er einfach auch immer sehr sachlich, sehr analytisch und das haben wir in der Form nicht mitgekriegt.
Wie die Spieler haben auch die Schalker Fans großes Verständnis für den Rücktritt des Trainers. Aber auch sie waren schockiert.
Ich finde es besser, wenn man geht damit an der Öffentlichkeit, als wenn man sie irgendwie wie der Enke davon zuschmeißt. Ne?
Ja, dann ist das konsequent. Und Gott sei Dank spielen die Leute dann eben nicht mehr den starken Mann, sondern reagieren dann darauf. Anscheinend hat man dann eben aus der anderen Geschichte damals doch gelernt hier.
Stimmen von Schalke-Fans zum Rücktritt von Trainer Ralf Rangnick. Wer sein Nachfolger wird, steht bislang noch nicht fest. Und das war's für heute im Echo des Tages mit Andreas Teska. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.